Ihr werdet es nicht glauben, heute bin ich etwas nervös bei solch einem erlauchten Publikum, jetzt hier die Predigt zu halten, aber ich werde mich bemühen, dass es doch einigermaßen verständlich wird für alle. Und es ist noch eine weitere Herausforderung natürlich, dass es die fünfte Predigt ist von einer Reihe und jetzt natürlich eine ganze Menge sitzen, die nicht die ganzen Predigen mitgekriegt haben. Aber wir kriegen das hin und Gott hat im Vorfeld da schon manches gemacht. Ich habe schon manches dabei, wo das vielleicht etwas aufgenommen werden kann und da mal besser mit reinkommt. Wir haben angefangen vor ein paar Wochen mit Salomo 1, Gott beruft. Gott hat den Salomo beschenkt. Er hat ihn erwählt, welch frommes Wort. Er hat ihn herausgerufen. Ihn, der aus diesem Verhältnis zwischen Bathseba und David herausgekommen, aus diesem Ehebruch. Aber genau ihn wollte Gott, dass er diesen Auftrag erfüllt und dass er diese Geschichte mit Gottes, mit seinem Volk weiterführt. Ein riesengroßes Geschenk. Gott schreibt auch auf krummen Wegen gerade. Gott ist nicht derjenige, der im Grunde im Moment muss alles geradlinig machen und dann funktioniert es. Nein, auch wenn wir missbauen, wenn wir sündig sind, wenn wir in Sünde verfallen, Gott kann das wieder regeln und Gott kriegt das wieder hin in seinen Plan. Und zwar die erste Predigt, das erste Geschenk Gottes. Dann haben wir die zweite Predigt gehabt, Salomo 2, Gott beschenkt. Gott beschenkt diesen Salomo. Und zwar mit vielem. Salomo bittet um Weisheit. Er bittet im Grunde, dass er diesen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, dieses Volk zu leiten, wirklich gut erfüllen kann. Und darüber hinaus bekommt er dann noch Ehre und Reichtum geschenkt, obwohl er gar nicht dafür gebeten hat. Gott gibt über Bitten und Verstehen, haben wir gelernt. Wenn wir uns nach ihm ausrichten, wenn er in unserem Leben die Nummer eins ist. Dann kam die dritte Predigt, Salomo 3. Gott beauftragt. Denn Salomo war ja von Anfang an bestimmt, diese Folge nach David zu übernehmen, aber war auch bestimmt, den Tempel zu bauen. Er sollte den Tempel bauen und David durfte den Tempel bauen. Und er hat den Tempel in einer ganz besonderen Art und Weise gebaut. Nur das Beste war gut genug. Er hat alles da hineingelegt, was er konnte. Er hat Gott ein Herrlichtum, eine Ehre im Grunde gebaut auf diesem Berg am Rande von Jerusalem. Gott beauftragt. Das waren die drei Predigten, die wir hatten, die drei Geschenke, die Salomo erhalten hatte. Er wurde berufen, erwählt, er wurde beschenkt und er wurde beauftragt für seinen Dienst, für seinen Platz, für seine Anweisung. Und dann kam Salomo 4. Gott hatte Salomo berührt. Und das führte beim Salomo zu einer Hingabe, so haben wir es versucht zu verstehen. Und deshalb habe ich hier die drei Rosen mitgebracht, das waren die drei großen Punkte. Salomo hat gelernt, er will Gott anbeten, diesen mächtigen Gott, der über allem steht. Diesen Gott, der alles gemacht hat, der alles geschenkt hat, diesen Gott möchte er anbeten. Er möchte aber auch sich immer wieder vergewissern der Gnade Gottes, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass Gott auch gnädig ist, wenn das Volk auch in Zukunft vom Weg abirren wird. Gott wird wieder dafür sorgen, dass das Volk wieder zurückkommt, weil Gott gnädig ist. Die zweite Rose. Und Salomo hat sich selber und das Volk darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Gott gerecht ist. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, auch wenn im Umfeld in der Geschichte Israels viel Ungerechtigkeit passiert ist. Gott ist gerecht und auch wenn das Volk vielleicht an mancher Geschichte, in mancher Situation es nicht so eingeordnet hat oder einordnen konnte, Salomo hat sich und das Volk Gottes Gerechtigkeit anbefohlen. Warum? Weil er wusste, Gott hat mich berührt, er hat mich berufen, er hat mich beschenkt, er hat mich beauftragt. Und dann kann ich mich nur diesem großen Gott hingeben. Ich kann mich nur im Grunde ihm öffnen, dass er alles in meinem Leben erfüllt und tut. Aber So ging es nicht weiter. Salomo wurde älter. Und die Hingabe wurde immer geringer. Und manche Kommentatoren beziehen jetzt, was wir hören, auf die Konsequenz, was passiert ist. Und jetzt hören wir mal den ersten Abschnitt, was passiert ist. 1. Könige 5. 1. Könige 5.
Für seinen Hof brauchte Salomo täglich eine große Menge an Lebensmitteln. 3 Wagen feines Mehl und 6 Wagen normales Mehl. 10 gemästete Rinder, 20 Weiderinder, 100 Schafe, dazu Hirsche, Gazellen, Rehe und gemästetes Geflügel.
Salomo lebte üppig. Über das Normale hinaus. Wenn man sich überlegt, täglich ist davon Rede, was der gebraucht hat, für seinen Hof überhaupt zum Laufen zu halten. Und diejenigen, die bluten mussten, war das Volk. Kann man nachlesen in Kapitel 12, Vers 4. Da steht nämlich drin, dass das Volk sich aufgelehnt hat bei seinem Sohn und sich beschwert hat, wie sie gelitten haben unter diesem Salomo, wie er sie ausgequetscht hat, wie er sie kaputt gemacht hat. Salomo war reich, aber er hat diesen Reichtum ausgekostet. Und dann hat er auch noch sein Haus gebaut. Nächster Abschnitt.
Salomo brauchte 13 Jahre, bis er sein Haus, den Palast, fertig gebaut hatte. Er baute zunächst das Libanon-Waldhaus. Außerdem baute Salomo eine Vorhalle mit Säulen. Außerdem errichtete er einen Thronsaal, in dem er Recht sprach. Salomos Wohnbereich war genauso gebaut. Er befand sich hinter dem Thronsaal in einem anderen Hof. Alles war aus kostbaren Quadersteinen gebaut, die genau abgemessen waren. Sie waren mit einer Steinsäge zugeschnitten, sorgfältig an der Innen- und Außenseite bearbeitet, alle Steine vom Fundament bis zum Schlussstein, überall von der Außenmauer bis zum großen Hof. Die Außenmauer rings um die Gebäude bestand aus 3 Lagen von Steinen, die genau abgemessen waren. Darauf befand sich eine Lage Zedernholzbalken. Genauso war die Außenmauer am Tempel des Herrn gebaut und die Mauer bei der Vorhalle des Tempels.
Er baute für sich ein größeres Haus wie für Gott. Und es wurde genauso prunkvoll gebaut wie das Haus, das er denn seinem Gott und seinem Herrn gebaut hatte. Für das Haus des Herrn brauchte er 7 Jahre. Für sein eigenes Haus brauchte er 13 Jahre, weil es so viel brauchte und so super war. Wir merken, die Hingabe Salomos wurde geringer, wurde immer weniger. In Kapitel 2 lesen wir dann noch, dass Samuel recht brutal war. Ich habe das jetzt nicht aufgeführt, könnt ihr zu Hause mal gerne nachlesen. Er hat mehr oder weniger alle seine Feinde ausgeräumt. Im Auftrag von David und ohne Auftrag von David. Alle, die im Grunde in die Quere kommen konnten, die irgendwo mal was gesagt haben, die irgendwo mal gegen ihn waren, wurden mehr oder weniger einen Kopf kürzer gemacht. Obwohl sie sich, auch das muss man immer bewusst lesen, an den Hörnern festgehalten, an den Hörnern der Stiftshütte festgehalten hatte, der Bundeslade festgehalten hatte. Und diese Hörner der Bundeslade, wenn man sich dort festhielt, hatte man letztlich Gnade verdient. Salomo lässt sie loslösen und hat sie umbringen lassen oder hat sie selber umgebracht. Salomo war recht brutal. Und dann kam das oder kommt das, was in der Bibel sehr ausführlich beschrieben wird. Er und seine Frauen.
Er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Doch seine Frauen hatten einen schlechten Einfluss auf ihn. Als Salomo alt geworden war, sorgten sie dafür, dass er sich fremden Göttern zuwendete. Sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Salomo verehrte nämlich auch fremde Götter. Astarte, die Göttin der Phönizier, und Milkom, das scheußliche Götzenbild der Ammoniter. So tat Salomo, was der Herrn verurteilt. Er vertraute nicht voll und ganz auf den Herrn, wie es sein Vater David getan hatte.
Salomo hatte sehr, sehr viele Frauen. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht darauf eingehen, warum die im Alten Testament so viele Frauen hatten. Ich kann euch auch nicht erklären, wie das Samuel mit diesen 1000 Frauen überhaupt zurechtkam. Ja, wo wir Männer normalerweise mit einer schon manchmal unsere Probleme haben. Nein, das war jetzt ein Witz. Ja, nein, das war jetzt ein Witz. Wir lieben unsere Frauen hoffentlich, ja, und wir kommen gut zurecht und sind dankbar für jede, die wir haben. Ihr versteht, was ich meine. Aber es ist eine ganz große Frage. Vielleicht eine kleine Erklärung mit Klammern. Die Frauen waren ein Stück Vertrag damals. Das erklärt es jetzt nicht vollständig, aber es gibt ein kleines Licht dahin. Ja, man hat Verträge geschlossen mit anderen Königen, mit anderen Ländern. Und um diesen Vertrag letztlich zu unterschreiben, hat man von dort eine Frau mitgenommen. Die durfte dann im Haus leben. Und solange diese Frau im eigenen Haus gelebt hat, konnte man mit diesem Land oder mit diesem König oder mit diesem Land keinen Krieg führen. Also das hat nicht nur was mit Ehe zu tun und nicht nur was mit vielen Frauen und Sexualität zu tun, sondern es hat auch was zu tun mit Verträgen, die man damals so geschlossen hat. Was das über das Frauenbild der damaligen Zeit sagt, ist es was ganz anderes, schrecklich, in unserer heutigen Zeit überhaupt nicht passend. Das ist im Glamour. Ja, aber darum geht es heute nicht. Der Samuel hatte diese Frauen und er lebte mit diesen Frauen. Und Samuel ließ sich verführen von diesen Frauen in dem Sinne, dass diese Frauen ihn anleiteten, andere Götter anzubeten. Genau das zu tun, was Gott gesagt hat, das darf er auf keinen Fall tun. Und er fing an, die Namen habt ihr ja genannt, die Regina hat es ja wunderbar vorgelesen, ja, diese Götter vor Astarte, die Göttin der Phönizier, und Milkom, ja, der Ammoniter und so weiter, hatte angebeten. Und das, obwohl Gott ihn mehrfach gewarnt hatte. Er hatte damals schon David mehr oder weniger in dem Auftrag, in der Verheißung klar gemacht, wenn du und deine Nachkommen bei mir bleiben, dann will ich dieses Volk im Grunde weiter segnen. Und dann ist er ihm einmal begegnet am Anfang und dann noch einmal. Wir hören wieder.
Schließlich war Salomo mit dem Bauen fertig. Er hatte das Haus des Herrn und seinen Palast gebaut. Auch alle anderen Vorhaben hatte er verwirklicht und freute sich darüber. Da erschien der Herr Salomo zum zweiten Mal, wie er ihm in Gibeon das erste Mal erschienen war. Der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und deine Bitten gehört, mit denen du zu mir gekommen bist. Das Haus, das du gebaut hast, ist mir heilig. Dort will ich stets in meinem Namen gegenwärtig sein. Meine Augen und mein Herz werden allezeit dort sein. Doch nun zu dir. Führe dein Leben vor mir, wie es dein Vater David getan hat. Er war von Herzen aufrichtig und ehrlich. Tu also alles, was ich dir befohlen habe, und halte meine Gesetze und Gebote. Dann wird dein Königtum für immer Bestand haben, und ich werde deinen Thron über Israel festigen, so habe ich es deinem Vater David versprochen. Nie soll es dir an einem Nachkommen fehlen, der auf dem Thron Israels sitzt. Das Gegenteil aber wird passieren, wenn ihr und eure Söhne euch von mir abwendet. Ihr haltet euch nicht an meine Gebote und Gesetze, die ich euch gegeben habe. Ihr verehrt andere Götter und betet sie an. Dann werde ich Israel vernichten und aus dem Land entfernen, das ich ihnen gegeben habe. Auch das Haus werde ich vernichten, das mir heilig ist und das meinen Namen trägt. Ich werde sie verstoßen und Israel wird zu Hohn und Spott für alle Völker. Dieses Haus wird dann ein Trümmerhaufen sein. Jeder, der vorbeikommt, wird entsetzt pfeifen. Man wird fragen: Warum hat der Herr das getan und dieses Land und dieses Haus so zugerichtet? Und man wird antworten: Weil sie den Herrn, ihren Gott, verlassen haben. Dabei hat er ihre Vorfahren doch aus Ägypten geführt. Aber sie haben sich anderen Göttern zugewandt, sie angebetet und verehrt. Darum hat der Herr all das über sie gebracht und sie mit diesem Unglück gestraft.
Das war die Warnung Gottes an Salomo. Ich möchte bei dir sein. Und nicht nur bei dir, sondern auch bei deinen Nachkommen. Ich möchte dich segnen. Du bist der König meines Volkes. Aber wenn du von mir ablässt, dann werde ich dieses Volk aus diesem Land vertreiben. Aber Salomo hat weitergemacht. Der Reichtum hat ihn verführt. Die Macht, die Brutalität hat ihn weiter begleitet. Und vor allem seine Frauen haben ihn angeleitet, andere Götter anzubeten und sich anderen Göttern hinzugeben. Und Gott, der ihm doch das alles geschenkt hatte, der ihn berufen hatte, der ihn beauftragt hatte, der trat immer mehr in den Hintergrund. Und dann lesen wir im Kapitel 11.
Da wurde der Herr zornig auf Salomo, weil er sich von ihm abgewendet hatte. Sein Herz war nicht mehr beim Herrn, dem Gott Israels, der ihm doch zweimal erschienen war. Dabei hat er ihn nachdrücklich davor gewarnt, anderen Göttern nachzulaufen. Aber Salomo hörte nicht auf das, was der Herr ihm befohlen hatte. Also sagte der Herr zu Salomo: So steht es also mit dir. Du hast meinen Bund und meine Gesetze nicht gehalten, wie ich es dir befohlen hatte. Deshalb werde ich dir das Königreich entreißen und es einem deiner Diener geben. Doch solange du lebst, werde ich das nicht tun. Das bin ich deinem Vater David schuldig. Erst deinem Sohn werde ich es entreißen. Ich will ihm aber nicht das ganze Königreich wegnehmen. Einen Stamm soll dein Sohn behalten, meinem Knecht David und Jerusalem zuliebe, das ich erwählt habe.
Gott vollzieht das Gericht an Salomo und dem Volk. Und es passiert, was Gott gesagt hat. Sein Sohn, die Namen sind etwas schwierig, Rehabeam, das ist sein Sohn gewesen, übernimmt. Aber gleichzeitig beruft er im Hintergrund durch einen Propheten, einen zweiten Mann, den Jerobeam, von dem weiß man etwas mehr in der Bibel. Und dieser trennt sich dann, das lesen wir in Kapitel 12, von Rehabeam, also von dem Sohn Salomos, und das Land wird geteilt. Es entsteht das Nordreich, das läuft dann weiter unter Jerobeam, und es entsteht das Südreich Rehabeam. Und wenn ich meine Recherche richtig ist, ist das Nordreich 10 Stämme und das Südreich, hier steht einer, aber es waren zwei, es war Juda und Benjamin. Also von Benjamin ist nie die Rede, also Benjamin wird wahrscheinlich Juda zugerechnet, und man kann bei der Rückführung von Babylon, kann man dann lesen, dass der Stamm Benjamin wohl dabei war, Benjamiten, sodass man davon ausgehen muss oder sollte, dass also beim Stamm Juda noch dieser eine ganz, ganz Mini-Stamm Benjamin dabei war. So haben wir also den Nordstamm und den Südstamm, also das Südreich, das Nordreich und das Südreich. Ja, das war dann das geteilte Reich, und wenn man dann weiter in der Geschichte geht, ja, im Nordreich gab es keine guten Könige, gab es keine Könige, die sich wirklich nach Gott richteten, und es wurde dann ein paar Jahrhunderte später wurde es dann mit den Assyrern vernichtet und sie wurden weggebracht, und von diesen Stämmen hört man seitdem nichts mehr. Das Südreich, da gab es ein paar Gute dazwischen drin, die immer wieder mal versucht haben, das Volk wieder zurückzubringen zu Gott, und es hat ein paar Jahrhunderte länger gebraucht, 500 so viel ging es dann da, und dann kamen die Babylonier und haben das Reich dann auch zugrunde gemacht, in Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht. Das Gericht Gottes trifft das Volk und trifft Salomo. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle nur eines wahrnehmen. Gott meint es ernst mit seinem Wort. Und vor allem mit der Tatsache, dass wir keine anderen Götter haben sollen. Vor allem mit der Tatsache, dass wir uns nach ihm richten sollen. Und wenn wir ihn nicht mehr als Priorität haben in unserem Leben, dass dann etwas nicht stimmt in unserem Leben. Das sollte eine Grundwahrheit sein, die unserem Leben prägen sollte. Egal, wie viel uns Gott vorher geschenkt hat, egal, wie viel wir mit Gott erlebt haben, egal, ja, wie viel Hingabe wir vielleicht zeitweise gelebt haben oder versucht zu leben, wenn wir Gott verlassen, wenn wir auf Abwege kommen, folgt das, was Gott uns zugesagt hat. Und das ist das Gericht. Ja, wie ist das? Bin ich nicht auch erwählt wie ein Salomo? Da haben wir Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht und Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Gott hat uns doch auch erwählt, herausgerufen. Keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns ist besonders, sondern sagen, Herr, bitte Gott, hier bin ich, ich bin der Gute. Sondern alle können letztlich nur aus der Gnade heraus berufen, erwählt, zu Kinder Gottes gemacht werden. Hat uns Gott nicht auch beschenkt? Wir haben es eben in dem Vers schon mal gelesen, aber ich habe einen anderen Vers noch hier. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. Auch beschenkt uns Gott mehr, wie wir verstehen und begreifen können. Warum geht es uns so gut? Wollt ihr an den fortgehen, uns geht es ja nicht mehr so gut. Nee, warum geht es uns so gut? Uns geht es immer noch sehr gut. Trotz Heizkosten und trotz Krieg. Wir leben alle noch wie die Maden im Speck. Alles Gnade. Gott hat uns beschenkt. Keiner, gerade nicht wir Deutschen, hätten es wirklich verdient. Gott hat uns auch beauftragt, wie den Salomo damals, Epheser 2. So seid ihr also nicht mehr Fremde oder ohne Recht in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgenossen. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Auch wir sind beauftragt, Tempel zu sein, Tempel zu werden, uns einzubauen, zu lassen in diesen Tempel Gottes, wo er verherrlicht wird, wo er sichtbar wird, in die Gemeinde. Epheserbrief. Also auch wir sind die Berufenen, Erwählten, die Beschenkten, die Beauftragten. Und auch wir reagieren auf das, was Gott uns gibt, letztlich nur damit, dass wir uns ihm, unserem Herrn, hingeben. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Gebt euch ihm hin. Es soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wird für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Auch für uns ist die einzige Antwort auf die Gegenwart Gottes, auf das Handeln Gottes in unserem Leben, die Hingabe ihm gegenüber. Dass wir uns ihm öffnen, dass er Nummer eins wird in unserem Leben und Nummer eins bleibt in unserem Leben. Aber auch wir sind nicht besser wie Salomo. 1. Johannes 1, Vers 8. Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, wir haben keine Schuld auf uns geladen. Ich gehe davon aus, dass keiner von uns die Hände heben würde, wenn wir sagen, ich bin ohne Sünde, ich bin frei, ich bin perfekt. Ich mache alles, was Gott will. Immer ist er Nummer eins und ich stelle meine eigenen Interessen, meine eigenen Visionen, meine eigenen Ideen immer zurück und richte mich nur nach ihm. Wir alle haben unsere Rosen ohne Blüten. Sünde, Egoismus, eigene Gedanken vorherrschen und er immer kleiner wird. Und auch auf uns wartet das Gericht. 2. Timotheus 4, Vers 1 zum Beispiel. Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, der Gericht halten wird über alle Lebende und Tote. Und ich beschwöre dich angesichts seines Erscheinens und seiner Königsherrschaft. Oder 1. Petrus 1, ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er beurteilt jeden nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person. Führe deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ich werde an dieser Stelle auch nicht eingehen auf die verschiedenen Gerichte in der Bibel. Da gibt es ganz verschiedene, die Paulus anspricht. Da gibt es andere Andeutungen in der Offenbarung von Gerichten. Aber egal, welche theologische Linie er verfolgt oder welche es welche Gedanken ihr da euch prägen oder welche Dinge ihr aus dem Internet ihrem Grunde rauszieht. Am Gericht Gottes kommt keine biblische Theologie vorbei. Gott ist gerecht und der gerechte Richter wird richten. Er wird zwei nicht ungerade werden lassen oder ungerade drei gerade werden lassen. Denn genau deshalb ist doch Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Genau deshalb hat doch Gott seinen Sohn geschickt, damit er die Strafe auf sich nimmt, damit er das Gericht Gottes auf sich nimmt. Und sagen wir an dieser Stelle 1. Johannes 1, Vers 9, wäre eine Stelle neben vielen anderen. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Salomo hätte das auch tun können. Und da können wir gerne zurückgehen in die Geschichte von David. Und da wissen wir es, haben wir alles mitgekriegt. Salomo 1, haben wir kurz drauf geschaut. David hat Buße getan. Und Gott hat David vergeben. Und wenn Salomo Buße getan hätte, hätte Gott vergeben. Wäre Gott gnädig gewesen. Aber Salomo hat keine Buße getan. Und wenn wir Buße tun, wenn wir uns in die Abhängigkeit Jesu begeben, wenn wir uns klar sind, ich bin ein Sünder und ich bedarf der Gnade Gottes, dann hat uns Jesus Christus oder hat uns Gott schon vergeben. Und dann dürfen wir leben, frei leben. Und dann werden wir durch das Gericht hindurchgehen, zu ihm, in die Ewigkeit. Und bei ihm dürfen wir bleiben. Und ich wünsche uns allen, dass wir das nicht so erleben wie Salomo. Ich wünsche uns allen, dass wir nicht da hängen bleiben, sondern ich wünsche uns allen, dass wir durchdringen dürfen bis zum Kreuz oder alttestamentlich bis zum Opfer im Tempel, neutestamentlich bis zum Kreuz. Dass wir aus der Vergebung, aus Jesus Christus, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, weil er alles getragen hat, weil wir deshalb leben dürfen, weil er uns geliebt hat und liebt, an er uns alles schenken möchte, bis in die Ewigkeit. Amen. Der Gott des Friedens, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.